So, nächste Runde. Hallo Jonas.
Hallo.
Wir haben uns heute hier eingefunden. Wir haben nichts gelesen. Also stimmt nicht ganz, aber wir haben heute tatsächlich ein bisschen was anderes vor. Und zwar wollen wir uns darüber unterhalten, warum wir das machen. Diese Gespräche hier, die sich, es ist zu befürchten, andere Menschen auch mal anhören werden. Und das, die Vorgeschichte zu dieser Folge ist, dass wir uns die Tage kurz geschlossen hatten, um zu überlegen, was wir denn so als Intro machen für diesen Podcast. Das ist hier der Prenzlauer Berg, da ist Highlife, schon die ersten verkohlten Kinder im Volkspark. Wir haben uns genau, wir wollten uns überlegen, was machen wir so als Intro für die Folgen, um jeweils die Leute reinzuholen, die zuhören, also euch. Und haben dann relativ schnell festgestellt, dass das eigentlich eine ganz interessante Diskussion ist. Und wenn ihr die jetzt hört, dann heißt das, dass wir gedacht haben, okay, das ist interessant genug, dass wir diesen Part euch auch zugänglich machen. Aber genau, wir wollen uns heute darüber unterhalten, was denn eigentlich der Zweck von diesen Gesprächen sein soll, wozu das führt. Auch so ein bisschen, vielleicht fangen wir damit an, wo wir herkommen, warum wir das eigentlich gestartet haben, mit dem Ziel, dass wir am Ende ein klareres Framing, eine Geschichte, ein Narrativ haben für diesen Podcast. Soweit würde ich das mal zusammenfassen, warum wir das hier tun, was wir tun. Und vielleicht macht es tatsächlich Sinn, damit anzufangen, warum wir das überhaupt angefangen haben, wie wir da drauf kamen, was uns geritten hat, anzufangen, irgendwie White Paper zu lesen, um dann Aufnahme zu drücken und drüber zu sprechen. Erinnerst du dich noch an damals, Johannes?
Damals. Ja, danke auf jeden Fall für die Zusammenfassung. Bei mir triggert das direkt ein bisschen dieses, was mich vom letzten Mal, was mir noch so auf der Seele brannte sozusagen, nämlich dieses bisschen weg von der korrekten Formulierung hin zu einer einfachen einfach konsumierbaren, was ist das eigentlich, ne? Also, weil wir haben jetzt mehrere Gespräche, vier an der Zahl geführt, und das war ja immer sehr so wissenschaftlich und quasi eine Fortführung von denen. Also so würde ich es formulieren. Wir haben beide den Master Zukunftsforschung an der FU gemacht, uns da kennengelernt, gut verstanden, haben gut zu dem Thema kritische Zukunftsforschung, Critical Future Studies connected. Vielen Dank an der Stelle vor allem auch dann an Nele Fischer und Sascha Dannenberg, die da uns dem Thema näher gebracht haben über ihr Seminar Deconstructing Futures, ist das, ne? Und ja, das war irgendwie mega nice. Wir haben beide irgendwie auch Masterarbeiten in die Richtung geschrieben, was auch immer die Richtung ist. Und uns immer wieder darüber unterhalten und festgestellt, diese losen Enden könnten eigentlich noch mehr, noch gezielter irgendwie weitergeführt und zusammengesponnen werden und halt zu gucken, wo führt das hin, so, ne? Und das ist, was wir jetzt eben bisher gemacht haben, ist halt wirklich, wie du sagtest, ja, halt White Paper oder eben Paper, wissenschaftliche Artikel, wissenschaftliche Texte zu uns nochmal anzugucken und drüber zu sprechen. Aber ja, bewusst auch vor dem Hintergrund, dass wir jetzt nicht uns ein krasses Konzept dazu ausgedacht haben, sondern es waren einfach so mal so ein Ansatz, um in die kritische Zukunftsforschung reinzukommen. Und für mich war so ein bisschen dieser Ansatz, oder ich würde gerne nochmal so diese Gegenposition auch reinbringen, dass eben kritische Zukunftsforschung ist eigentlich überall und ist auch total praxisnah, ne? Und ist eben nicht nur diese Wissenschaftlichkeit.
Wobei das Interessante für mich schon war, dass es am Anfang, also auch ein ganz starker Punkt war, dass kritische Zukunftsforschung als Thema halt sehr unterrepräsentiert ist in Deutschland. Und dass es auf jeden Fall auch einfach eine Motivation war, zu sagen, wie kann man das Thema eigentlich ein bisschen bekannter machen, beziehungsweise auch dazu einführen. Und wir haben da so verschiedene Ideen vorgeschwebt und letztendlich war es dann das Einfachste zu sagen, lass doch mal einfach irgendwie ganz am Anfang anfangen und anfangen, nochmal die Grund oder so die, was aus unserer Perspektive bis zum jeweiligen Zeitpunkt so die prägendsten ImpulsgeberInnen waren für kritische Zukunftsforschung oder für das, was wir dazu wahrgenommen haben, das nochmal anzugucken und einfach so damit anzufangen, zu sagen, was lernen wir denn dann daran eigentlich über die kritische Zukunftsforschung? Was ist denn das eigentlich? So, ne, so sehr, einfach nochmal so zu den Urtexten zurückzukehren, jetzt übertrieben ausgedrückt, aber das zu machen, sich das anzugucken und rauszuziehen, okay, was lernen wir darüber? Um auch Leuten, die zum Beispiel sagen, kritische Zukunftsforschung, hä, was? Einen fundierteren Einstieg zu geben als sozusagen mal so zwei Paragraphen irgendwie in einem Blogpost oder sowas. Das war für mich am Anfang ganz stark ein Punkt, überhaupt sich dem mal zu nähern und zu gucken, wo das hinführt. Und für mich, und ich denke, für dich ist ähnlich, du hast auch schon so angedeutet, die zweite persönliche Motivation war auch einfach, einen Weg zu finden, sich mit Inhalten auseinanderzusetzen, jetzt auch nach der Zeit, wo man irgendwie Hausarbeiten schreiben muss und so weiter und wo man jetzt auch, also zumindest bei mir im Arbeitsalltag, nicht ständig tiefer in kritische Zukunftsforschungsthemen reinforscht oder sowas. So war das für mich einfach so ein, ah cool, irgendwie, ich habe hier immer wieder mal so einen Aufnahmetermin und bis dahin sollte ich was gelesen haben. Das ist eine gute Motivation, einfach eine gute Möglichkeit, in all den 1000 Papern, die ich irgendwie noch ungelesen in meiner Sammlung drin habe, mal so einen Fokus zu setzen und sich da reinzubewegen. Und das, also das so von meiner Seite als Ergänzung, war also der Ausgangspunkt, warum wir das angefangen haben.
Und da finde ich ja, also da finde ich so einen sehr spannenden Aspekt, weil wir halt da jetzt einfach dann festgestellt haben, okay, jetzt haben wir hier Material, und das Ding verändert sich, wenn wir dieses Material, also wenn das nicht nur ein Gespräch zwischen uns beiden ist, selbst wenn es irgendwie nur, also egal wie viele Leute das dann hören, wir gehen jetzt nicht davon aus, dass das Thema jetzt irgendwie das große Mainstream-Ding von heute auf morgen wird, ne? Aber ja, trotzdem, wenn man es Leuten zeigen oder vorspielen will, dann braucht man irgendwie eben ja, also mehr als quasi, ich nenne das jetzt mal so eine interne Mission, die du gerade formuliert hast, ja, ne? Also ja, die von der die interne Perspektive dann zu irgendwie so einem erzählbaren Narrativ zu formen. Darum geht's ja heute eigentlich so ein bisschen.
Ja, und ich glaube, also das Spannende ist, was sich halt weiterentwickelt hat, also ich glaube nach wie vor an die externe Mission von einem Zugang zum Thema kritische Zukunftsforschung zu geben. Mhm. Das hat sich aber, was du quasi vorhin noch meintest, mit dem kombiniert, dass wir wahrscheinlich so geprimed durch das, was wir alles gelesen haben und was wir uns vorher auch schon irgendwie beschäftigt haben, die Relevanz im Alltag, in Gesellschaft, in öffentlichen Diskursen einfach gefühlt immer weiter zunimmt. Also, ja, also genau dieses, dass kritische Zukunftsforschung nicht ein abstraktes, sehr theoretisches, wissenschaftliches, quasi superspezifik Unterdisziplin der Zukunftsforschung ist, sondern dass sie eine bestimmte Herangehensweise ist an etwas, was mehr denn je uns praktisch alle im Alltag beschäftigt, nämlich in irgendeiner Form der Bezug zum Thema Zukunft, zu den Zukunftsvorstellungen und Erwartungen, die jeder von uns im Kopf hat, und den Einfluss, den das ausübt auf unser Leben und gleichzeitig was diese Zukunftsvorstellung und Erwartung beeinflusst. Und das ist quasi, also ne, inzwischen mehr denn je würde ich sagen, das ist so eigentlich nur das Feld der kritischen Zukunftsforschung, das Verständnis dafür. Und insbesondere nach irgendwie anderthalb Jahren Pandemie und einem Verlust von sicher geglaubten Zukünften, sei es nur der Urlaub, der irgendwie erneut ins Wasser fällt, weil irgendwie wieder Reiseverbote ausgesprochen wurden, ja, Zukunft, die plötzlich nicht mehr passiert, die man gewohnt war. All das hat nochmal quasi die Relevanz, die Prägnanz von kritischer Zukunftsforschung erhöht. Und deswegen ist es, glaube ich, genau die Frage, vor der wir heute dann so ein bisschen stehen, wie wollen wir es eigentlich auch in Zukunft aufziehen? So, also nicht nur, wie framet man es oder wie erzählt man, was wir hier tun, sondern für mich springt da auch nochmal mit, wo ist vielleicht auch so ein leichtes Feintuning für das, wie wir in Zukunft, ne, die nächsten Texte, die nächsten Folgen, die nächsten Inhalte mit angehen. Wo verschiebt sich die Brille vielleicht nochmal so ein bisschen? Ne? Also wo es, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es doch einen Tick mehr weggeht von einem reinen, man geht ein gelesenes Dokument durch, vielleicht doch hin mehr zu auch nochmal versuchen, so die Kernpunkte des einer These, eines Dokuments, einer Haltung, also oder eine Perspektive von einem bestimmten Vordenker, Vordenkerin darzustellen. Und was, glaube ich, auch schon passiert ist, wenn jetzt, wo ich gerade so drüber nachdenke, in den letzten Folgen, das schon mehr eine Verknüpfung zur Praxis. Also du hast das, glaube ich, ziemlich häufig auch gerade so letzte oder vorletzte Folge gemacht, so, okay, aber was heißt das konkret? Wie verknüpft sich das theoretische? Was sind Praxisbeispiele dafür? Solche Themen.
Ja, für mich ist es halt sehr stark und ich glaube, das ist gerade auch ein Prozess, der halt parallel stattfindet, wenn ich über meine Identität so nachdenke und wie ich mich positionieren möchte als eben auch ja kritischer Zukunftsforscher, dann ist es eben immer dieses Denken und Machen. Also immer diese, ne, das Wort hast du in letzter Zeit auch immer wieder von mir gehört, diese Dialektik eben, also die beiden Seiten dann gegeneinander abzuwiegen und dann muss man wieder mal was ausprobieren und sieht dann vielleicht wieder die Theorie mit anderen Augen und braucht, wenn man was gemacht hat, mal wieder ein bisschen Theorie, um zu gucken, wo hat man jetzt vielleicht irgendwelche Biases benutzt oder so. Also das finde ich auf jeden Fall super wichtig. Das war mir implizit von Anfang an klar, glaube ich, dass wir nicht, dass wir jetzt nicht nur 20 Episoden lang Texte uns angucken, sondern dass es auch irgendwie einen Schritt weitergeht dann, ne? Wie du ja auch schon gesagt hast, war das halt ein guter Einstieg um ein paar Grundbegriffe. Und die sind ja auch sicherlich noch nicht geklärt. Also du hast ja zum Beispiel auch in diesem Vorgespräch zu heute den Begriff nochmal, ich glaube, Public Future Sphere von Godet und Godet eingebracht, was ja halt auch einfach noch ein wichtiger Begriff möglicherweise der kritischen Zukunftsforschung sein könnte oder werden sollte.
Ja, genau.
Also dieser öffentliche Raum, an dem irgendwie Zukünfte ausverhandelt werden. Ne? Darum geht es mir ja irgendwie ganz stark in dieser kritischen Zukunftsforschung. Und da sehe ich eigentlich dann perspektivisch auch diesen praktischen Nutzen, wir haben jetzt gelernt, dass quasi eine Black Lives Matter Bewegung zu eigen machen soll oder dass wir eben nicht sagen sollten, was die wofür die zu stehen haben oder wofür die sich einzusetzen haben. Ne? Aber ich glaube, perspektivisch tut eine kritische Zukunftsforschung, in welcher Form auch immer, solchen Bewegungen gut, um auch nochmal, also um quasi aus dieser Nische, das Bedürfnis von solchen Bewegungen ist ja aus meiner Perspektive, dass man mehr Gehör und mehr Einfluss für die Zukunft haben will, für seine Belange. Ne? Und ich glaube, da können halt kritische Zukunftsforschende dann Mittler sein, die das dann eben rückübersetzen in Zukunftsvorstellungen und abgleichen mit den bisherigen Zukunftsvorstellungen und sagen, das fehlt da aber noch oder
ne? Ich glaube zum Beispiel auch, also das, was ein Black Lives Matter oder ein Fridays for Future macht, ist zu einem gewissen Grad kritische Zukunftsforschung. Nämlich indem sie ja, also was sie ja als erstes ganz stark machen, ist zu zeigen, welches Zukunftsbild in einer Gesellschaft unbewusst vorherrschend ist und warum das ein Problem ist. Also ne, auch wo das herkommt und was da mitschwingt an Werten und warum deswegen das ein Problem ist. So. Und auch da, ne, es ist ja auch quasi immer schon Teil der kritischen Zukunftsforschung gewesen oder derjenigen, die die stark geprägt haben, nicht nur zu dekonstruieren, sondern immer auch zu rekonstruieren. Ne? Also schon geradezu traditionell dekonstruiert kritische Zukunftsforschung, um rekonstruieren, um wirkliche alternative Zukunftsbilder zu ermöglichen. Und insofern ist das natürlich auch, fällt mir gerade auf, so, ne? Also auch wenn wir uns mit diesem Thema quasi beschäftigen, haben wir quasi eine aus der Disziplin heraus Verpflichtung, nicht nur zu reflektieren und anzugucken, ja, sondern geradezu auch zu rekonstruieren und damit quasi, ne, wieder den Praxisbezug, das Alternative. Aber deswegen, das war ja für uns auch so ein bisschen der Punkt, so, ne, dass es, also Black Lives Matter, Fridays for Future sind so Beispiele, wie da Strömungen aktuell in der Gesellschaft da sind, die man komplett mit der Brille der kritischen Zukunftsforschung betrachten kann und die da das ganz stark machen und die zeigen diese Relevanz. Die zeigen die Relevanz des Themas und diese Herangehensweise. Und das ist natürlich nochmal auch insgesamt auch mal unabhängig von kritischer Zukunftsforschung an sich ein interessanter Beitrag zur Debatte, zum Diskurs, ja, zu sagen, guck mal, hier ist das, was gerade passiert. So, ne? Und deswegen, oder andersrum, was passiert, wenn ich Fridays for Future mir angucke und ihre Rolle in der Gesellschaft mit der Brille der kritischen Zukunftsforschung, ne? Wie ich sehe, wie sie dadurch eine festzustehende Zukunft anfangen zu lockern, um es so mit Inayatullah irgendwie auszudrücken, ne? Also losing the future, ne? Ja. Irgendwie, also diese Zukunftserwartung aufzurütteln und zu sagen, nee, das kann es nicht nur sein, und dann auch direkt daran zu sehen, wie die, was dann passiert, ne? Also wer sich dann da wie drüber aufregt, wer irgendwie das belächelt erst oder dann auch verteufelt und so weiter, ne? Und das ist mit Black Lives Matter sehr, sehr ähnlich von dem, was ich bisher beobachtet habe. Und das ist, glaube ich, tatsächlich eine Richtung, wo ich jetzt, wenn wir so drüber reden, denke, dass das ist auf jeden Fall das, wo sich jetzt auch der Fokus ein bisschen verschiebt. Wahrscheinlich auch, also für mich zumindest so, weil nach diesen letzten Folgen, die sehr grundlegend das Thema auseinandergenommen haben und nochmal reingeguckt haben, ich das Gefühl habe, ich habe nochmal ein besseres Fundament, ja, für die ganze Disziplin und kann jetzt viel mehr den Finger drauflegen und sagen, guck mal, das geht doch eigentlich in die Richtung oder was wäre, wenn das in die Richtung geht, was könnten wir dann daraus lernen oder was für neue Möglichkeiten offeriert das, ne? Irgendwie, wo kann man dann möglicherweise auf Herangehensweisen, Methodiken setzen, die spannende Perspektiven offenbaren. Und das ist natürlich für mich, also für mich ist es nochmal spannend, du hast vorhin schon gesagt, so, ne, auch quasi für dich ist natürlich auch ein Part von dem, so von deinem Selbstverständnis, von den Sachen auch quasi, wo du hin willst. Für mich ist es nochmal interessant, also ich zum Beispiel hab ganz grundsätzlich auch am Anfang gar kein Problem damit gehabt, das erstmal pur auf so einem, man liest es und man redet drüber und es hat noch gar nicht große Konsequenzen, so, weil ich wieder sehr stark irgendwie im Alltag mit meiner Firma viel Möglichkeiten habe, in der Praxis Dinge zu machen und eher immer noch mal Möglichkeiten suche, mir noch mehr auch zum Beispiel Theoriezugang reinzuholen, weil ich schon den Praxisbezug habe, wo ich dann bestimmte Dinge anwenden kann. Aber ich glaube, es ist auch da nochmal ein hilfreicher nächster Schritt, es nochmal mehr in die Übersetzung reinzuschieben. Also zu sagen, okay, was haben wir hier gerade gehört und was könnte das dann heißen? Oder was könnte das heißen auch nicht nur für den gesellschaftlichen Diskurs, sondern auch für, wie es in Organisationen funktioniert und so weiter. Also so als Beispiel, wir haben als Firma in den letzten Wochen mehrmals so ein Seminar angeboten und durchgeführt, was sich damit beschäftigt, welche Rolle Zukunft und Zukunftsverständnis in Organisationen spielt und wie das alles beeinflusst. Und ich jetzt so im Rückblick bin ich mir ziemlich sicher, dass unsere Konversation da auf jeden Fall ein gutes Stück zu beigetragen haben, in diese Richtung reinzudenken und dann zum Beispiel auch so Methodiken und so weiter zu entwickeln. Und also das heißt, auch da macht es total Sinn, diese Kombination zu machen. Und mein Ziel wäre vielleicht auch genau viel Material oder zumindest Inspiration zu liefern, denen, die zuhören, dass sie relativ einfach Übertragungen in ihren eigenen Kontext machen können.
Ja.
Und sagen können, ah, okay, cool, das ist eigentlich eine lustige Idee. In meinem Kontext würde das dann heißen so und so. Ich probiere das mal aus. Ich mache mal ein Experiment damit.
Ich sehe auch so eine doppelte Nützlichkeit im Prinzip. Also einerseits für, ich meine, du hattest das Beispiel jetzt, vielleicht magst du es noch mal kurz wiederholen, dieses Beispiel, dass du eben einem Bekannten auch diesen Text, den wir die ersten beiden Episoden besprochen haben, weitergeleitet hast, ne? Und dann quasi, dann mache ich ja kritische Zukunftsforschung sozusagen. Ja. Also ich glaube nämlich, das ist ja auch so eine Ausgangsthese von uns dass quasi das, was wir unter kritischer Zukunftsforschung verstehen oder was sich da auch etabliert hat, dass das ganz viel implizit gemacht wird, aber leider halt nicht unbedingt die Verbindungen dann zueinander gesehen werden und man eben nicht, also gar nicht weiß, dass man, wie nah man sich teilweise vielleicht ist, weil der Titel der Position oder der Organisation ist vielleicht relativ weit auseinander auch.
Ja. Und, ja, ich finde das ein ganz lustiges Ding eigentlich, weil ich glaube, wenn ich dich auch richtig einschätze, teilen wir beide auch eine gewisse diebische Freudigkeit daran, die Zukunftsforschung aus ihrem elitären Ding immer wieder rauszuholen und bewusst dafür zu sorgen, dass andere Zugang dazu bekommen, weil das einfach die Geschichte insbesondere der Zukunftsforschung in Deutschland halt häufig eher in eine elitäre Richtung gegangen. Es gab dann immer schon irgendwie in den 70er Jahren die Abspaltung durch Jung und Flechtsheim, die da bewusst gegengegangen sind. Aber wenn man sich es heute anguckt und wie man sich auch heute irgendwie gewisse Vertreter der klassischen Zukunftsforschung in Deutschland anguckt, dann
wird richtig das auch noch... Wichtig auch, dass du da jetzt nicht gegendert hast an der Stelle.
Ja. Ja, definitiv. Und das ist... Ich zumindest habe extrem Spaß daran, das immer wieder herauszufordern. So, deswegen war halt genau, wenn irgendwie ein Bekannter von mir, dem ich meinte, ey, ich schicke dir hier mal ein paar Sachen, weil er kommt eher so aus dem Bildungsbereich oder hat da ein starkes Interesse drin und liest dann irgendwie diesen Ramos-Text über Ayatollah und Slaughter, dann ist so, holy shit, das ist das Ding, so, das ist das, was ich mich die ganze Zeit schon beschäftige, aber hier sind nochmal Verbindungen und auch, ne, allein schon dieses Ding, dass kritische Zukunftsforschung halt sehr stark mit dem Bildungs- und Erziehungswissenschaften als Disziplin verbunden ist, genau diese Möglichkeit halt und halt eher immer einen inklusiveren Ansatz zu haben, der mehr Leute dazu holt, der mehr Leute zulässt, der keine Angst hat vor Grenzüberschreitung oder verschwimmenden Grenzen und irgendwie, aber ich dachte dann noch Zukunftsforschung, who cares? So, ne? Und ich glaube, das ist, glaube ich, so ein Teil unserer Mission. Deshalb so ist es besser, wenn mehr Leute damit reindenken, mit dabei sind, sich daran bedienen, als wenn es irgendwie bewusst auf Distanz und elitär und exklusiv gehalten wird.
Ach so, ich dachte, wir suchen uns genau deswegen so einen unbekannten Begriff, um da so unseren eigenen kleinen elitären Zirkel zu gründen. Habe ich das vielleicht die ganze Zeit missverstanden?
Tja.
Aber ich mache trotzdem.
Du meinst, dafür kriegt man mehr Venture-Capital?
Genau. Ja, also das kann man vielleicht sagen, ne? Dann ist es keine kritische Zukunftsforschung mehr, wenn man Venture-Capital dafür kriegt. Oder
ja, das
die kritische Zukunftsforschung hat sich dann so durchgesetzt.
Ja, dann müssen wir sie wieder, dann muss sie wieder von Leuten revolutioniert werden, wenn es soweit ist. Ja. Man kriegt kein es ist keine kritische Zukunftsforschung, wenn man Venture Capital dafür bekommt. Das ist schon, I like it.
Aber da im Anschluss dazu, eher zu dem Verbindenden nochmal zurück. Das ist nämlich mein zweiter großer Punkt, den ich vorhin auch noch machen wollte. nämlich oder auch schon angedeutet hatte, dass ich eben glaube, wir haben gelernt, dass wie wir nicht für diese Bewegungen sprechen können, ne? Weil wir sind halt irgendwie die klassischen weißen Männer mit jetzt auch langsam grauen Haaren, wenn auch noch nicht so viel.
Ja, ist immer noch zu wenig, würde ich sagen.
Aber ja, und ja, aus dem Westeuropa und irgendwie relativ viele, ja, quasi die eh schon zu viel reden vielleicht. Deswegen
mit solider Privilegiensammlung.
Genau, nennen wir es so. Deswegen will Johannes das Ganze übrigens auch nicht Podcast nennen, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. zurück zum Punkt. Ich glaube, dass aber diese Übersetzungsleistung, das eigentlich das sein könnte und sollte, was der kritische Zukunftsforschung zu leisten hat, nämlich dass diese Bewegungen auch an gewisse Grenzen dann stoßen und dort dann Unterstützung brauchen und dort dann eben, ne, also es ist ja dann immer die Frage, man bringt irgendwie die Themen auf und die stehen dann im Raum und das ist auch immer, das ist tatsächlich auch immer mein Ding mit Demos gewesen, so, dass ich Demos immer gut fand als Sache für sich und schön, dass dann mal, wenn ein paar tausend Leute zusammenkommen, dann steht das mal in den Medien oder läuft mal in der Tagesschau oder so, aber was passiert denn dann? Und eigentlich da setzt dann irgendwie, ne, also da sollte dann so eine kritische Zukunftsforschung dann irgendwie ansetzen, um das dann eben auch zu überführen, um den Leuten zu helfen, um das auch dann quasi in die bestehenden Zukunftsbilder irgendwie zu übertragen, so. Und das ist auch relativ neu, dass ich das so klar für mich habe, aber aus der Perspektive glaube ich, das wäre was ich gerne nochmal, was ich in den nächsten Runden oder was es relevant macht, ne? Also was irgendwie, also es ist so ein doppeltes Ding eben. Einerseits die Leute abzuholen an dem, was sie machen und was sie schon sehr gut machen, wo sie kritisch sind und wo sie handeln und wo sie Dinge bewegen und zu sagen, hier habt ihr noch vielleicht noch mehr Handwerkszeug.
Genau.
Und andererseits dieses eben dann auch selbst noch aktiver da mit diesem Handwerkszeug auch zu werden und vielleicht noch mehr, ja, eben dann sich da einzubringen in die, also weil ich weiß nicht, es ist ja irgendwie immer, es ist ein sehr trauriger Moment, keine Ahnung, so eine Piratenpartei oder so als Beispiel, die halt super so ein wichtiges Thema aufgegriffen hat und groß gemacht hat für 2-3 Jahre. Und dann ist es halt so verlaufen. Und ich glaube, das gibt's immer wieder. Ne? Und es gibt ja immer diese Wellen, so, das ist ja auch bekannt. Aber ja, also irgendwie dieser Mittler zu sein, wäre schon interessant, wie auch immer das dann funktionieren kann.
Ich glaube, genau, also ich glaube, das Ziel wäre, sich das quasi durch den Diskurs und die Gespräche zu erarbeiten, so, ne, also zu, oder auch mit die, also vielleicht auch ein Set von Fragen zu formulieren, mit denen man in Zukunft an die Texte rangeht. Also vielleicht finden wir so 3-4, ich will jetzt nicht sagen Forschungsfragen, aber sowas im Sinne, die so als Richtschnur fungieren, um sich Texte anzugucken und zu sagen, okay, was können wir daraus für das und das lernen durch diese Fragen? So, ne? Welches Zukunftsverständnis ist hier drin? Wie kann das gesellschaftliche Gruppen emanzipieren, stärken? Wie kann das vorherrschende Zukunftsbilder aufbrechen? Solche Sachen. Ne? Also da gibt es natürlich irgendwie, gerade auch bei Godet und Godet, gibt es eine tolle Sammlung von Fragen, die man stellen kann. Und ich könnte mir das gut vorstellen. Vielleicht ist tatsächlich der Text von Godet und Godet eine gute, auch ein guter, einer der guten nächsten Texte. Ja. Weil er sehr stark, ne, also für die, die den nicht kennen, das ist, die beiden sind eigentlich Kulturwissenschaftler, glaube ich, und haben 2017 einen großen Artikel veröffentlicht, in dem sie eigentlich die kritische Zukunftsforschung aus ihrer Sicht nochmal frisch gestartet haben und ein bisschen geguckt haben, was ist bisher passiert und wo sind da vielleicht auch Lücken drin und das nochmal so einen frischen, dem nochmal so einen frischen Wind gegeben haben. Und zwar mit einem sehr starken Fokus auf den Diskurs um Zukünfte in der Gesellschaft. Und das, je mehr ich jetzt irgendwie so drüber nachdenke, wenn ich uns so zuhöre, dann geht das schon sehr stark in diese Richtung. Und vielleicht ist das tatsächlich dann genau der nächste Schritt. Und dann daraus auch so ein paar Fragen zu identifizieren, die man immer wieder stellt.
Voll, finde ich total gut. Ich sehe quasi so ein Zweierlei oder quasi was das geht jetzt sehr in eine Konzeptentwicklung, was wir machen. Die Überlegung ist aber ja auch, was erzählen wir den Leuten, was wir machen? Das muss ja nicht immer deckungsgleich sein.
Ja, aber also für mich leitet sich das schon daraus ab, so, ne? Ja. Was man den Leuten erzählt. Genau, so siehst du es auf dem Miro-Board. Ich habe neben dem Kasten nochmal so ein paar, ne, also quasi diesen Punkt, also zu sagen irgendwie, also ich denke mal laut. Ne? Also der Punkt Nummer eins ist irgendwie, Zukunft ist als Thema omnipräsent und beeinflusst alle Aspekte des insbesondere des gesellschaftlichen Zusammenlebens mehr denn je. Wobei das, glaube ich, sogar eine Frage, die kann man einstellen, ob das nicht immer schon so war.
Ja.
Und aber es gibt aktuell auch Bewegungen wie Black Lives Matter, Fridays for Future, die bewusst den gesellschaftlichen Konsens über die Zukunft hinterfragen. Und wir kommen mit der Brille der kritischen Zukunftsforschung, um zu schauen, wo kann die kritische Zukunftsforschung dabei Hilfestellung geben, um Zukünfte zu hinterfragen, immer mit dem Ziel, bessere Alternativen zu formulieren.
Ja. Ja, im Prinzip wäre eine interessante Frage, was wir vorhin schon im Raum stehen hatten. Also, weil darum dreht sich gerade so ein bisschen, sind diese Bewegungen, und das sind ja nicht nur die beiden, wir haben die jetzt irgendwie so als Stellvertreter für ganz viele gute Sachen, die gerade passieren. Inwieweit sind die kritische Zukunftsforschung?
Ja.
Und wo nicht mehr sozusagen, oder wo Was fehlt denn noch sozusagen? Da sind wir dann wieder schön schnell bei einem gewissen elitären Anspruch, nämlich wir haben es schon verstanden.
Slightly. Ja, genau. Also wenn die einfach nur mal auf uns hören würden, dann wären sie auch gleich viel erfolgreicher.
Ja, ich habe das so ein bisschen, also ich meine, rund um Fridays for Future habe ich das auch mitgekriegt, dass es diese Diskurse ja gibt. Die haben sich ja auch diverse Beratungsmenschen dann reingeholt, die irgendwie, also wo dann irgendwie versucht wurde, das alles zu professionalisieren und so weiter. Ne? Und da waren das sicher auch Themen, die irgendwie eine Rolle gespielt haben.
Ja.
Von daher ist das vielleicht schon wieder zwei Schritte weiter. Also vielleicht will man da jetzt zu praktisch sein, sondern also wir kommen jetzt aus der totalen Theorie. Und es wäre ja schon deutlich praktischer, wenn wir diese Theorie jetzt ein bisschen weiter theoretisch mit einer Praxis im Gespräch matchen. Das ist immer noch total theoretisch, aber es ist quasi trotzdem.
Ich glaube, wir sind ja auch beide durchaus, würden ja auch durchaus sagen, dass Theorie ihre Aufgabe hat.
Ne? Genau.
Also das ist ja irgendwie, es geht ja nicht nur ums Angewandte, so, ne, sondern die beiden, also die Praxis und die Theorie sind ja im Idealfall irgendwie in einem guten Gleichgewicht und befähigen sich gegenseitig. Ich finde nochmal ein Part ganz interessant, inwiefern wir thematisieren, dass die kritische Zukunftsforschung etwas anderes ist als das, was man im Allgemeinen denkt, wenn man Zukunftsforschung hört.
Ja.
Das finde ich nochmal so ein Thema, ne? Also wo man das vielleicht auch abgrenzt, so, ne? Also wo man, vielleicht ist das sogar eher so, also wenn man jetzt mal so in so einem kurzen Einstiegs irgendwie Text oder sowas denkt, ist das sogar der Anfang, ne? So irgendwie, also nach der Art irgendwie in Zukunftsforschung wird gerne irgendwie das Prognostizieren von Trends und so weiter verbunden. Aber tatsächlich steckt viel mehr Zukunft in der Gesellschaft, als man das eigentlich allgemein hinnimmt. Und das ist auch nicht nur begrenzt auf ein paar Trendgurus, sondern das hat ein viel größeres, also sowas könnte ich mir vorstellen. Das kann, sind brauchen nur zwei Sätze zu sein oder sowas, aber es sortiert das nochmal ein bisschen mehr ein. Warum kritische Zukunftsforschung und wie sie an und bereitet vor, warum wie sie anders ist als das, was bisher, also wie unterscheidet sie sich von der klassischen Zukunftsforschung?
Daran schreibe ich tatsächlich auch gerade unter anderem einen Beitrag eben über den Begriff Zukünfte für meinen Blog und an einem Arbeitspapier für die Jungbibliothek, wo ich mein Forschungsprojekt eben nochmal zusammenfasse. Und also die basale grundlegende Geschichte ist halt Grunewald mit den gegenwärtigen Zukünften. Ne? Also das ist der Unterschied, dass wir über das sprechen, über den Trichter an Möglichkeiten, ja, den wir uns heute vorstellen, jenseits von irgendwie die Zukunft von Mobilität oder die Zukunft von KI oder was auch immer. Also, ne, und das ist ja auch, wo quasi, also wo man sagen kann, da geht und gehen unsere Alarmglocken als kritische Zukunftsforscher dann an, wenn wir das wieder hören, weil das genau wieder dieser kolonialisierende Diskurs dann sofort ist. Wir haben hier jetzt mal eine Vorstellung davon entwickelt, wie es sein wird. Und jetzt tun wir das, dass das auch kommt, weil sonst müssten wir eingestehen, dass wir uns getäuscht haben und solche Fehler macht man ja bei uns nicht. Außerdem stehen wir viel besser da, weil dann sind wir ja schon vorbereitet auf das, was kommen wird, sozusagen. Also das ist der gravierende Unterschied, dass es eigentlich immer darum geht, dass es ganz viele Vorstellungen, ganz viele Alternativen, ja, gibt. Und es gibt halt dominierende, die irgendwie dann, genau, die wahrscheinlichen sind. Ich habe auch in meinem Research die Tage nochmal was gelernt, was ich bisher, also mich quasi, ja, in meinen Zukunftsvorstellungen mache ich auch permanent Fehler und korrigiere sie dann. Einer davon war, diesen Szenariotrichter immer falsch gelesen zu haben. Ich hatte ja mal diese Kritik formuliert, dass quasi die wünschbaren Zukünfte innerhalb der wahrscheinlichen eingeordnet sind, ne?
Okay.
Und das ist ja war für mich immer totaler Quatsch, weil die wünschbare, ja, also viel wünschbar, das ist ja, wissen wir doch nicht mal richtig, dass das Wünschbare wäre. Und das war aber auch immer so, dass es quasi einerseits innerhalb des Wahrscheinlichen ist, aber ganz viel eben auch bis ans Unmögliche hin.
Ja.
Und ja. Ich glaube, darum geht's dann, dass kritische Zukunftsforschung eben hilft, diese wünschbaren Alternativen eben greifbarer zu machen, ne?
Ja.
Und dann eben auch möglicherweise in das Wahrscheinlichere zu überführen. Die Tage hat jetzt irgendwie Michael Bohmeier ein Interview gegeben zum bedingungslosen Grundeinkommen, wo er jetzt irgendwie schon seit 6, 7 Jahren oder was dann arbeitet. Dann ist er dieses Pilotprojekt gestartet und er meinte irgendwie in die Richtung, es ist jetzt ein Diskurs da, der überhaupt nur der weg vom Unmöglichen und vom völlig Absurden,
ja,
ist,
ja,
hin zu, ja, wir sehen jetzt, also es passiert jetzt so viel an Beispielen, dass jetzt eben, das heißt noch nicht, dass es kommen muss oder so, aber man kann jetzt drüber reden und man kann jetzt Sachen dazu ausprobieren und man kann dann auch wirklich mal testen, ohne dass da gleich so ein dogmatisches, das ist die Lösung für alles oder das gefährdet alles, was wir bisher irgendwie haben, sondern es, ja, ist jetzt ganz normal, ja, über ein bedingungsloses Grundeinkommen zu reden. Und ich, ja, glaube, das, ja, das haben wir halt auf allen Ebenen. Da geht es irgendwie um Frauenrechte, um Rechte für Schwarze, um Rechte für Kinder, Schülerinnen, Studentinnen und wem auch immer halt, ne?
Ja. Ja, total. Auf jeden Fall. Ja. Wir nähern uns. Wir kreisen das so ein. Da können wir auch nochmal gute.
Ja, aber also, um auf den Punkt, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, finde ich ja eigentlich, ist genau das, dass, ich habe jetzt wieder ein fieses Wort im Kopf, das müssen wir nochmal umformulieren, aber quasi die Suche nach den richtigen Fragen und die Rekalibrierung davon. Das ist eigentlich so ein bisschen, was wir hier machen, glaube ich.
Warum ist das böse? Rekalibrieren?
Aber das, weil das schon wieder nur für die Hälfte der Menschen versteht.
Ah. Okay.
Das ist mir zu exklusiv, ne?
Die Hälfte der Menschen ist dir zu exklusiv.
Ja.
Ja? Fair enough. Ja, ich finde es cool. Also auch nochmal quasi nur die gegenwärtigen Zukünfte statt den zukünftigen Gegenwarten. Wünschbare Zukunft als Begriff finde ich auch sehr wichtig. Jedes Mal irgendwie auch also bei uns in den Workshops und so weiter, da sind die Leute so, oh, was? Ach so, cool. Das geht. Cooles Ding. Die Frage ist so ein bisschen, wie wir tatsächlich jetzt konkret weitermachen. Also ich glaube, ich fände es schwierig, so quasi ad hoc irgendwie so einen Text zu formulieren.
Das wäre. Das ist richtig. Also haben wir auch schon gemacht, so, ne? Aber nicht mit so viel Reden dabei, so dass das irgendwie noch als Text
im Zusammenhang ist. Ja, genau. Genau. Aber also
die Stichpunkte stehen.
Die Stichpunkte stehen, genau. Wenn man die jetzt mal quasi nimmt und daraus Sätze macht. Ne? Und dann im Idealfall sowas entsteht, was man jetzt nicht irgendwie platt runter vorliest in ein Mikro rein, aber so nehmen kann, um in 30 Sekunden zu erklären, wozu gibt es diesen Podcast, dann ist das, glaube ich, eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Alternativ überlege ich auch gerade, man kann natürlich auch einfach mal irgendwie, also ich finde eigentlich auch so, erklär mal in 30 Sekunden diesen Podcast, ist vor allem, wenn man schon so ein bisschen eine Gliederung vorweg hat, ist kann auch eine Möglichkeit sein, so das so ein paar Mal in ein Mikro reinzumachen. Wenn das nur mal einen Augenblick sacken konnte, dann ist es auch, glaube ich, eine gute Möglichkeit.
Ja, Zukunft ist überall. Aber meistens als die Zukunft, die kommen wird. Und nicht die Vorstellungen, die wir uns heute davon machen, die gegenwärtigen Zukünfte. Wir vom Podcast Kritische Zukunftsforschung, die kritischen Zukünfte, beschäftigen uns damit, wie wir heute über Zukünfte denken, warum wir so denken und versuchen, Fragen herauszufiltern, um das noch besser und schärfer machen zu können, um damit emanzipatorische Bewegungen zu unterstützen, die sowieso schon den dominierenden Diskurs hinterfragen, aber das als verbindendes Element zwischen den verschiedenen, weil es so übergreifende Themen gibt, damit quasi deren Teil, ich nenne es jetzt mal Nischenanliegen, dann eben auch wieder in ein breiteres Wir überführt wird, in ein Zukunftsbild, das eben, ja, und kein Gegeneinander auslöst, sondern möglicherweise ja gewaltfrei dazu führt, dass die Leute mehr besser miteinander können. Ne? Eben von der, wie du es hier aufgeschrieben hast, von der Dekonstruktion zur Dekonstruktion. Sodass wünschbar, und das ist auch, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt, dass wünschbare Zukünfte, dass da eben nicht nur ich kenne das aus dem privaten Diskurs, wenn ich die besten Gespräche mit meinen Eltern waren dann eben so, dass alle mal einbringen konnten, was sie sich eigentlich von dem Nachmittag wünschen. Und dann war in der wünschbaren Nachmittagszukunft genügend von jedem vorhanden, sodass man akzeptieren konnte, dass das, was man selbst will, halt auch nur ein Teil davon ist und auch genügend quasi anderes passiert, ne? Und ja, da habe ich es tatsächlich dann einmal geschafft, die richtigen Fragen in die Runde zu werfen. Und ich hatte jetzt schon das Wort Rekalibrierung gesagt. Ich habe sie nie wieder so gut rekalibriert bekommen, dass wir das so schön gemacht haben wie an diesem einen Tag irgendwie. Aber ich versuche es immer wieder.
Ja, manchmal sind die perfekten Zeitpunkte. Ja. Ich fand es lustig, weil quasi während du es laut sagtest, kam mir quasi auch genau der Gedanke, dieses so, ist der letzte Beat ist halt, also wünschbare Zukunft, aber für was denn? Na, nämlich letztendlich geht es ja darum, gemeinsam aktiv Zukunft zu gestalten. Na, also ich kann ja, es hört nicht damit auf, dass ich wünschbare Zukunft formuliere.
Genau.
Na, sondern ich mache das ja, also wozu mache ich das? Ich mache das, um eine inklusivere, lebenswertere Zukunft jetzt mal irgendwie nach dem eigenen normativen Verständnis wahrscheinlicher zu machen. Ja, in dem Sinne, um gemeinsam Zukunft zu gestalten.
Genau, und das ist, ich glaube, nicht das Ding. Genau, und ich glaube, da ist auch diese Schnittmenge, dass quasi, dass halt, wir sind einfach im Kapitalismus, wo dieses Gegeneinander zentrales Motiv ist.
Ja.
Und ich verstehe auch total, und ich glaube, wir folgen zum Beispiel beide Helene Fares, die das ja auch immer wieder betont, sie versteht total, warum man dann irgendwie Hass hat auf diejenigen, die halt immer wieder sich scheiße verhalten gegenüber Minderheiten. Aber daraus entsteht halt auch nicht, also entsteht halt, also das muss artikuliert werden und es hat die völlige Berechtigung, dass es artikuliert wird. Um aber strukturell was zu verändern, braucht es dann auch ein Verständnis dafür, warum die Leute so sind, wie sie sind und die sich da entsprechend scheiße verhalten. Ne? Und wenn man mit diesem Verständnis auf Leute zugeht, das habe ich immer wieder erlebt, dann öffnen die sich auch. Dann sieht man die eben als Menschen und nicht irgendwie als Systemlinge, die halt nur ausführen, was sie müssen, sozusagen. Schön. Bin ein bisschen gerührt gerade.
Ich finde es super. Also ich würde auch nochmal, das ist, glaube ich, tatsächlich, dass ich würde mir das tatsächlich nochmal anhören. Was wir jetzt besprochen haben.
Ja.
Weil ich halt so merke, so wenn man irgendwie so aktiv vorantreibt, dann
fällt die Ruhe ein bisschen.
Ja, oder beziehungsweise dann geht man schnell weiter.
Ja, also, genau.
Und deswegen ist es gut, dass wir es aufgenommen haben. Ich mache jetzt mal to be continued. Ich mache jetzt mal Stopp.